Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Achtes Kapitel, Anaris. Sie waren draußen auf den Sportfeldern in Abenais Nordpark. Zu sechst saßen sie in dem Gold und der Hitze und dem Staub des langen Abends. Sie waren alle angenehm satt, denn das Essen hatte fast den ganzen Nachmittag gedauert. Ein Straßenfest mit großem Essen, das über offenen Feuern gekocht wurde. Es war Midsommerfeiertag, Revolutionstag, zum Gedenken an die erste große Revolte in Neo Ecija im Uraste-Jahr 740, vor fast 200 Jahren. An diesem Tag wurden die Köche und Refektoriumsarbeiter als Gäste der übrigen Kommune gefeiert, weil ein Syndikat von Köchen und Kellnern den Streik begonnen hatte, der dann zum Aufstand führte. Es gab auf Anaris zahlreiche Traditionen und Feste dieser Art, einige schon von den Siedlern eingeführt, andere, wie die Erntefeste und das Fest der Sonnenwende, waren spontan aus dem Lebensrhythmus auf dem Planeten und dem Bedürfnis der Arbeitenden entstanden, mit denjenigen, mit denen sie zusammenarbeiteten, auch zusammen zu feiern. Sie unterhielten sich alle recht zwanglos, alle bis auf Takwa. Sie hatte stundenlang getanzt, Unmengen von geröstetem Brot und Pickles gegessen und war nun äußerst lebhaft. Warum wurde Quigor zu den Fischereien ans Keranmeer geschickt, wo er wieder von vorne anfangen muss, während Turib hier sein Forschungsprogramm weiterführt, fragte sie. Ihr Forschungssyndikat war in ein direkt von der PDK geleitetes Projekt eingegliedert worden und sie war zu einer überzeugten Verfechterin von Bedabs Ideen geworden. Weil Quigor ein guter Biologe ist, der von Simas schwammigen Theorien nichts hält, während Turib eine Null ist, aber Sima im Bad den Rücken schrubbt. Wartet nur ab, wer die Leitung des Programms übernimmt, wenn Sima ausscheidet. Das wird mit Sicherheit Turib sein, darauf wette ich. Was heißt das eigentlich? Fragte jemand, der zu Sozialkritik nicht aufgelegt war. Bedab, der um die Taille Speck angesetzt hatte und sein Fitnesstraining sehr ernst nahm, trabte unablässig um das Spielfeld. Die übrigen saßen unter Bäumen auf einer staubigen Böschung und absolvierten ihr Training mündlich. Das ist ein Joti-Verb, erklärte Shevek. Ein Spiel mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Orasti oft spielen. Derjenige, der richtig rät, bekommt den Besitz des anderen. An Zabuls Verbot, nicht von den Joti-Stunden zu sprechen, hielt er sich schon lange nicht mehr. Und wieso ist sein Joti-Wort in die Pravik-Sprache geraten? Durch die Siedler, sagte ein anderer. Die mussten erst als Erwachsene Pravik lernen. Vermutlich haben sie noch sehr lange in der alten Sprache gedacht. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das Wort verdammt gar nicht im Pravik-Wörterbuch steht, dass es ebenfalls jotisch ist. Farik hat keine Flüche in unsere Sprache aufgenommen, als er sie erfand. Oder falls doch, haben seine Computer sie nicht für notwendig gehalten. Aber was ist dann die Hölle? Fragte Takwa. Früher habe ich immer gedacht, das wäre das Scheißedepot in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Geh zur Hölle, der schlimmste Ort auf der ganzen Welt. Desa, der Mathematiker, der nun eine Dauerstellung am Institut hatte und sich immer noch mit Shevek traf, obwohl er nur selten mit Takwa sprach, sagte in seinem kryptischen Sprachstil, heißt Uras. Auf Uras bezeichnet es den Ort, an dem man kommt, wenn man verdammt ist. Das ist ein Arbeitsauftrag in Südwest im Sommer, erklärte Terus, ein Ökologe und alter Freund von Takwa. Auf Jotisch gehört es zum religiösen Modus. Ich weiß ja, dass du Jotisch lesen musst, Chef, aber musst du auch Religion lesen? Ein Teil der alten Urasti-Physik ist ganz im religiösen Modus gehalten. Da kommen auch solche Begriffe vor. Hölle bezeichnet den Ort des absolut Bösen. Das Düngerdepot in Angertal, sagte Takwa, habe ich mir doch gleich gedacht. Bedab kam keuchend, Staub überpudert, Schweiß überströmt. Schnaufend ließ er sich neben Shevek fallen. Sag doch mal was auf Jotisch, bat Rishat, eine von Sheveks Studentinnen. Wie klingt das eigentlich? Weißt du doch, Hölle, verdammt. Oh, hör auf, mich zu verfluchen, kicherte das Mädchen, und sag mal einen ganzen Satz. Gutmütig, sagte Scheweck einen Satz auf Jutisch. Wie es ausgesprochen wird, weiß ich nicht genau, ergänzte er. Das kann ich nur raten. Was heißt das denn? Wenn das Vergehen der Zeit eine Eigenschaft des menschlichen Bewusstseins ist, sind Vergangenheit und Zukunft geistige Funktionen. Das ist von Kerem-Cho, einem Präsequentisten. Eigentlich unheimlich, der Gedanke, dass Leute sprechen und ich sie nicht verstehen kann. Sie können sich nicht mal untereinander verstehen. Sie sprechen hunderte von verschiedenen Sprachen, all diese verrückten Archisten auf dem Mond. Wasser, Wasser, keuchte Bedab. Es gibt kein Wasser, erklärte Terrus. Es hat seit 18 Dekaden nicht mehr geregnet. Seit 183 Tagen, um genau zu sein. Die längste Trockenzeit in Avenai seit 40 Jahren. Wenn das so weitergeht, werden wir noch Urin recyceln müssen. Wie damals im Jahr 20. Ein Glas Pisse gefällig, Chef. Das ist gar nicht komisch, meinte Terrus. Das ist das Drahtseil, auf dem wir balancieren. Wird es genug Regen geben? Die Blatternten im oberen Südland können wir schon abschreiben. Da hat es seit 30 Dekaden nicht mehr geregnet. Sie blickten alle in den dunstig goldenen Himmel hinauf. Die gezackten Blätter der Bäume, unter denen sie saßen, hochstämmige Exoten von der alten Welt, ließen die verstaubten, von der Dürre geschrumpften Zweige hängen. Nie wieder eine große Dürre, sagte Desa. Moderne Entsalzungsanlagen. Verhindern. Die könnten uns die Lage erleichtern, bestätigte Terrus. Der Winter hielt in diesem Jahr früh, kalt und trocken in der nördlichen Hemisphäre Einzug. Eisiger Wind blies gefrorenen Staub durch die flachen, breiten Straßen von Avenai. Das Wasser für die Bäder war streng rationiert, Hunger und Durst waren wichtiger als Sauberkeit. Nahrung und Kleidung für die 20 Millionen Bewohner von Anaris lieferten ausschließlich die Holumpflanzen, ihre Blätter, Samen, Fasern und Wurzeln. In den Lagerhäusern und Depots gab es zwar einen Vorrat an Textilien, aber Lebensmittelreserven waren kaum vorhanden. Das Wasser gehörte dem Boden, um die Pflanzen am Leben zu erhalten. Der Himmel über der Stadt war wolkenlos und wäre auch klar gewesen, doch er färbte sich gelb durch den Staub, den der Wind von den trockenen Gebieten im Süden und Westen herübertrug. Manchmal, wenn der Wind aus dem Norden von den Neteras herunterblies, hob sich der gelbe Dunst und gab einen strahlenden, leeren Himmel frei, dessen tiefdunkles Blau sich im Zenit zu Violett verdichtete. Takwa war schwanger. Meistens war sie verschlafen und mild gestimmt. »Ich bin ein Fisch«, sagte sie, »ein Fisch im Wasser. Ich bin in dem Baby in mir.« Zuweilen aber war sie von ihrer Arbeit überfordert oder hatte nach den kargeren Mahlzeiten im Refektorium noch Hunger. Schwangere Frauen konnten sich, wie Kinder und alte Leute, täglich eine kleine Extramahlzeit holen. Eine Art Mittagessen um 11, aber das verpasste sie oft wegen der strikten Zeiteinteilung ihrer Arbeit. Sie konnte eine Mahlzeit auslassen, die Fische in ihren Labortanks jedoch nicht. Ihre Freunde brachten oft etwas mit, was sie beim Essen für sie aufgehoben hatten oder was beim Gemeinschaftsessen übrig geblieben war, ein gefülltes Brötchen oder ein Stück Obst. Sie aß alles voll Dankbarkeit, hatte aber nach wie vor Heißhunger auf Süßigkeiten, und die waren knapp. Wenn sie müde war, war sie nervös und reizbar und wurde beim geringsten Anlass wütend. Im Spätherbst beendete Scheweck sein Manuskript über die Grundregeln der Simultanität. Er gab es Sabul zur Annahme für das Pressesyndikat. Sabul behielt es eine Dekade, zwei Dekaden, drei Dekaden, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Scheweck fragte ihn nach seiner Meinung. Er antwortete, er sei noch nicht dazu gekommen, die Arbeit zu lesen. Er habe zu viel zu tun. Scheweck wartete. Es war Mittwinter. Der trockene Wind wehte Tag um Tag. Der Boden war gefroren. Alles schien zum Stillstand gekommen zu sein. Zu einem labilen Stillstand, auf Regen wartend, auf die Geburt wartend. Das Zimmer war dunkel. In der Stadt waren gerade die Lichter angegangen. Sie leuchteten schwach unter dem hohen, dunkelgrauen Himmel. Takwa kam herein, machte die Lampe an, hockte sich im Mantel vor das Heizgitter. Huh, ist das kalt, schrecklich. Meine Füße fühlen sich an, als wäre ich barfuß über einen Gletscher gelaufen. Auf dem Heimweg hätte ich fast geheult, so weh taten sie mir. Verdammte Profitlerstiefel, warum können wir keine anständigen Stiefel herstellen? Warum sitzt du hier im Dunkeln?
Weiß nicht.
Bist du nicht zum Essen gegangen? Ich habe unterwegs bei der Sonderausgabe einen Happen gegessen. Ich musste im Labor bleiben, die Kukuri sind ausgeschlüpft. Und wir mussten die jungen Fische aus den Tanks nehmen, bevor die Eltern sie auffressen konnten. Hast du was gegessen?
Nein.
Hast du schlechte Laune? Bitte nicht. Nicht heute Abend. Wenn jetzt noch irgendwas schief geht, fange ich an zu heulen. Ich habe es satt, dauernd zu heulen. Verdammte dämliche Hormone. Ich wünschte, ich könnte Kinder kriegen wie die Fische. Eier legen, einfach davonschwimmen und das war's. Oder zurückkommen und sie auffressen. Sitz nicht da wie ein Holzklotz, das ertrage ich nicht. Ihr kamen die Tränen, als sie in der Wärme saß, die das Heizgitter verströmte und mit klammen Fingern versuchte, ihre Stiefel aufzuschnüren. Scheveck schwieg. Was ist denn? Sitz doch nicht einfach so da. Sabul hat mich heute zu sich gerufen. Er will die Grundregeln weder zur Veröffentlichung noch für den Export empfehlen. Takwa hörte auf, an ihren Schnürsenkel zu zerren und saß ganz still. Über die Schulter sah sie zu Scheveck hinüber. Schließlich fragte sie, was genau hat er gesagt? Die Kritik, die er geschrieben hat, liegt auf dem Tisch. Sie stand auf, schlurfte mit nur einem Stiefel an den Füßen zum Tisch und las, über die Platte gebeugt, beide Hände in den Manteltaschen. Dass die Sequenzphysik die einzige Richtung des chronosophischen Denkens in der odonischen Gesellschaft darstellt, ist seit der Besiedlung von Anaris ein allgemein anerkanntes Prinzip. Egoistisches Abirren von diesen solidarischen Prinzipien kann nur zum sterilen Ausspinnen unpraktikabler Hypothesen ohne sozialorganischen Nutzen oder zur Wiederholung der abergläubisch-religiösen Spekulationen der verantwortungslosen, bezahlten Wissenschaftler des Profitstaates Urras führen. Oh, dieser Profitler, dieser miese, neidische kleine Odo-Nachplapperer. Wird er seine Kritik an das Pressesyndikat schicken?
Hat er schon.
Sie kniete nieder, um ihren Stiefel auszuziehen. Mehrmals sah sie zu Scheveck hinüber, ging aber nicht zu ihm, um ihn zu berühren, und sagte eine Zeit lang gar nichts. Als sie dann sprach, klang ihre Stimme nicht mehr laut und angespannt wie vorher, sondern hatte einen natürlichen, rauen, pelzigen Ton angenommen.
Was wirst du tun, Chef?
Ich kann nichts tun. Wir werden das Buch selbst drucken. Wir bilden ein Drucksyndikat, lernen den Handsatz und machen es selbst. Die Papierzuteilung ist auf ein Minimum rationiert. Nichts, was nicht lebenswichtig ist, darf gedruckt werden. Nur PDK-Veröffentlichungen, bis die Baumholumpflanzungen gesichert sind. Kannst du die Darstellung dann nicht irgendwie ändern? Das, was du sagen willst, kaschieren? Das Ganze in Sequenzformulierungen kleiden? Dann werden sie es vielleicht akzeptieren.
Ich kann nicht schwarz als weiß hinstellen.
Ob er Sabul umgehen oder über seinen Kopf hinweg handeln könne, fragte sie ihn nicht. Auf Anaris stand angeblich niemand höher als andere. Umwege existierten nicht. Wer mit den anderen Syndiks nicht in Solidarität zusammenarbeiten konnte, musste alleine arbeiten. Und wenn, sie hielt inne, sie stand auf und trug ihre Stiefel zur Heizung, damit sie trockneten. Sie zog ihren Mantel aus, hängte ihn auf und legte sich einen schweren, handgewebten Schal um die Schultern. Sie setzte sich langsam auf die Bettkante, stöhnte ein bisschen bei den letzten paar Zentimetern. Dann sah sie zu Scheveck auf, dessen Profil sich vor den Fenstern abzeichnete. Und wenn du ihm anbietest, als Co-Autor zu zeichnen, wie bei deiner ersten Arbeit? Sabul wird seinen Namen nicht für abergläubische religiöse Spekulationen hergeben.
Bist du sicher?
Bist du sicher, dass er nicht gerade das will? Er weiß genau, was das hier ist, was du gemacht hast. Du hast immer gesagt, dass er gerissen ist. Und er weiß, dass du ihn und die ganze Sequenzschule damit in die Recyclingtonne fegst. Aber wenn du nun den Ruhm mit ihm teilst, er besteht doch nur aus Ego. Wenn er sagen könnte, es sei sein Buch.
Genauso gut könnte ich dich mit ihm teilen, gab Scheveck bitter zurück. So darfst du das nicht betrachten, Chef. Das Buch ist wichtig, die Ideen. Hör zu. Wir wollen dieses Kind, das wir bekommen, bei uns behalten. Wir wollen es lieben. Wenn es jedoch aus irgendeinem Grund sterben müsste, wenn wir es bei uns behielten, wenn es nur in einem Heim leben könnte, wenn wir es niemals zu sehen bekommen und seinen Namen erfahren würden, wenn wir vor diese Wahl gestellt würden, wie würden wir uns entscheiden? Das Kind bei uns behalten und sterben lassen? Oder ihm das Leben schenken? Ich weiß es nicht, sagte er. Dann legte er den Kopf in die Hände und rieb sich bedrückt die Stirn. Ja, natürlich, ja. Bruder, Liebster, sagte Takwa. Sie ballte die Hände im Schoß zu Fäusten, streckte sie aber nicht aus, um ihn zu berühren. Es ist nicht wichtig, wessen Name auf diesem Buch steht. Die Menschen werden es erkennen. Die Wahrheit ist das Buch. Ich bin dieses Buch, entgegnete er. Dann schloss er die Augen und blieb regungslos sitzen. Takwa ging zu ihm hinüber, scheu, berührte ihn so sanft, wie sie eine offene Wunde berührt hätte. Anfang des Jahres 164 wurde in Abenai die erste, unvollständige, drastisch redigierte Version der Grundregeln der Simultanität gedruckt. Mit Zabul und Scheveck als gemeinsame Verfasser. Die PDK druckte nur lebenswichtige Berichte und Anweisungen, doch Zabul hatte Einfluss beim Pressesyndikat und bei der Informationsabteilung der PDK und konnte die zuständigen Leute vom Propagandawert des Buches im Ausland überzeugen. Auf Uras, so erklärte er, herrsche Schadenfreude über die Dürre und die drohende Hungersnot auf Anaris. Die Yoti-Zeitschriften der letzten Sendung strotzten von hämischen Voraussagen über den unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch der odonischen Volkswirtschaft. Könne es, so Zabul weiter, eine überzeugendere Widerlegung all dieser Auslassungen geben, als die Veröffentlichung eines Standardwerks reinen Denkens, eines Monuments der Wissenschaft, wie er es in seiner schnell revidierten Kritik nannte, das sich hoch über materielle Not erhebt, um die unzerstörbare Lebenskraft der odonischen Gesellschaft und ihren Triumph über den archistischen Proprietarismus auf dem Gebiet des menschlichen Denkens zu beweisen? Also wurde das Werk gedruckt und 15 der 300 Exemplare verließen den Planeten an Bord des Yoti-Frachters Achtsamkeit. Scheveck schlug kein einziges Exemplar des fertigen Buches auf, aber er legte ein Exemplar des vollständigen, handgeschriebenen Originalmanuskripts in das Exportpaket. Eine Notiz auf dem Deckel bat darum, es Dr. Atro vom Institut der Edlen Wissenschaft an der Yoyun-Universität auszuhändigen. Mit herzlichen Grüßen des Autors. Es war unvermeidlich, dass Zabul, der das Paket genehmigen musste, dieses Manuskript sehen würde. Ob er es herausnahm oder nicht, wusste Scheveck nicht. Vielleicht konfiszierte er es aus Bosheit, vielleicht ließ er es durchgehen, weil er wusste, dass seine eigene, abgeschwächte, gekürzte Fassung nicht die gewünschte Wirkung auf die Urasti-Physiker haben würde. Jedenfalls sagte er zu Scheveck nichts über das Manuskript. Und Scheveck fragte ihn nicht danach. Scheveck sagte überhaupt sehr wenig in jenem Frühjahr. Er nahm einen freiwilligen Auftrag an, Bauarbeiten an einer neuen Wasseraufbereitungsanlage in Südabenai, und aufgrund dieser Arbeit und seiner Vorlesungen war er fast den ganzen Tag unterwegs. Er hatte sich wieder der Teilchenphysik zugewandt und verbrachte ganze Abende am Beschleuniger des Instituts oder mit den Teilchenspezialisten im Labor. Takwa und ihren Freunden gegenüber gab er sich ruhig. Nüchtern, freundlich und kalt. Takwas Bauch wurde immer größer und sie ging wie eine Frau, die einen großen, schweren Wäschekorb trägt. Ihre Arbeit in den Fischlabors machte sie so lange, bis sie einen geeigneten Ersatz für sich gefunden und eingearbeitet hatte. Dann kam sie nach Hause und begann mit den Wehen. Über eine Dekade zu spät. Scheveck kam am späten Nachmittag heim. Sie sagte nur, »Du könntest jetzt die Hebamme holen. Sag ihr, dass die Wehen alle 4 bis 5 Minuten kommen, aber die Abstände werden nicht allzu schnell kleiner. Deshalb brauchst du dich nicht sehr zu beeilen.« Er beeilte sich trotzdem. Und als die Hebamme nicht da war, geriet er in Panik. Weder die Hebamme noch der Blockarzt waren da, und keiner von beiden hatte, wie sonst üblich, einen Hinweis an die Tür geheftet, wo sie zu erreichen waren. Scheweck bekam rasendes Herzklopfen, und auf einmal sah er alles mit schrecklicher Klarheit. Er sah, dass diese fehlende Hilfe ein böses Omen war. Er hatte sich seit dem Winter, seit der Entscheidung hinsichtlich des Buches von Takwa zurückgezogen. Sie war immer ruhiger, passiver, geduldiger geworden. Jetzt begriff er, was diese Passivität bedeutete. Sie war die Vorbereitung auf ihren Tod. Sie war es, die sich von ihm zurückgezogen hatte, und er hatte keinen Versuch gemacht, ihr zu folgen. Er hatte nur seine eigene Bitterkeit gesehen, nie aber ihre Angst oder ihren Mut. Er hatte sie in Ruhe gelassen, weil er selbst in Ruhe gelassen werden wollte, und so war sie weitergegangen, sehr weit, zu weit, und würde auf ewig allein weitergehen. Im Laufschritt rannte er zur Blockklinik, wo er so atemlos und entkräftet ankam, dass man annahm, er habe einen Herzinfarkt. Er erklärte seine Lage. Man ließ eine andere Hebamme benachrichtigen und schickte ihn wieder nach Hause. Die Partnerin brauche ihn jetzt. Er ging nach Hause, und mit jedem Schritt wuchsen die panische Angst, das Entsetzen, die Gewissheit des Verlustes in ihm. Doch zu Hause angekommen, brachte er es nicht fertig, neben Takwa niederzuknien und sie um Verzeihung zu bitten, wie er es so gern getan hätte. Denn Takwa hatte keine Zeit für emotionale Szenen, sie war beschäftigt. Sie hatte das Bett bis auf ein sauberes Laken abgeräumt und konzentrierte sich allein darauf, ihr Kind zur Welt zu bringen. Sie schrie und weinte nicht, denn sie litt keine Schmerzen. Wenn eine Wehe kam, stand sie sie mit Hilfe von Muskel- und Atemkontrolle durch und stieß anschließend hörbar die Luft aus den Lungen, fast wie ein Mensch, der mit ungeheurer Anstrengung ein zentnerschweres Gewicht zu heben versucht. Noch nie hatte Scheweck eine Arbeit gesehen, die die gesamte Kraft des Körpers so sehr in Anspruch nahm. Er konnte bei einer so schweren Arbeit nicht zusehen, ohne dabei helfen zu wollen. Er konnte zum Beispiel als Haltegriff und Stütze die Hebelwirkung verstärken, wenn Takwa sich gegen die Wehen stemmte. Sie fanden das entsprechende Arrangement sehr rasch und nach wenigen Versuchen und behielten es auch bei, als die Hebamme eintraf. Takwa gebar stehend, in der Hocke, das Gesicht an Scheweks Schenkel gepresst, mit den Händen seine Arme gepackt. »Na also«, sagte die Hebamme ruhig, zwischen Takwas schweren, maschinengleich hämmernden Atemzügen, und hob das schleimbedeckte, aber erkennbare Menschenwesen auf, das da zum Vorschein gekommen war. Ein Blutstrom folgte, und dann eine amorphe Masse, irgendetwas Nichtmenschliches, Nichtlebendes. Die Angst, die er vergessen hatte, packte Scheweck mit doppelter Macht. Was er da sah, das war der Tod. Takwa hatte seine Arme losgelassen und lag zusammengesunken, ganz still und schlaff, zu seinen Füßen. Er starrt vor Entsetzen und vor Trauer, beugte er sich über sie. »So«, sagte die Hebamme, »hilf ihr mal beiseite zu rutschen, damit ich das hier aufräumen kann.« »Ich möchte mich waschen«, sagte Takwa mit schwacher Stimme. »Da, hilf ihr beim Waschen. Das da drüben sind sterile Tücher.« »Wäh, wäh, wäh«, machte eine neue Stimme. Das ganze Zimmer schien voller Menschen zu sein. »Also«, sagte die Hebamme, »du gibst ihr jetzt das Baby wieder so an die Brust, um den Blutstrom zu stoppen. Ich möchte schnell die Plazenta in den Gefrierschrank der Klinik bringen. In 10 Minuten bin ich wieder da.« »Ja, aber wo ist das?« »Im Kinderbettchen«, rief die Hebamme, die schon halb hinaus war. Scheweck fand das winzige Bett, das schon seit 4 Dekaden in einer Ecke bereit stand, und im Bett das Kind. Irgendwie hatte die Hebamme inmitten all dieser überstürzten Ereignisse noch Zeit gefunden, das Baby zu reinigen und ihm sogar etwas anzuziehen. Da wirkte es jetzt nicht mehr so fischartig und schlüpfrig wie in dem Moment, als er es zuerst gesehen hatte. Mit der gleichen, seltsamen Plötzlichkeit, ohne dass er bemerkt hatte, wie die Zeit verging, war der Nachmittag dunkler geworden. Die Lampe brannte, Scheweck nahm das Baby heraus und brachte es Takwa. Das Gesichtchen war unglaublich klein, mit großen, hauchdünnen, geschlossenen Lidern. »Gib es mir«, sagte Takwa zu ihm. »Oh, mach doch schnell, bitte gib es mir.« Er trug es durchs Zimmer und legte es sehr behutsam auf Takwas Bauch. »Ah«, machte sie leise, ein Laut des Triumphs. »Was ist es?«, fragte sie nach einer Weile schläfrig. Scheweck saß neben ihr auf dem Rand des Bettes. Vorsichtig sah er nach, ein wenig erstaunt über die Länge der Babykleidung im Verhältnis zu den winzigen Beinchen. Ein Mädchen. Als die Hebamme zurückkam, begann sie im Zimmer aufzuräumen. Da Das habt ihr erstklassig gemacht, lobte sie die beiden. Erfreut nahm sie das Lob an. Ich komme morgen früh wieder, sagte sie und verabschiedete sich. Das Baby und Takwa schliefen schon. Scherbeck legte seinen Kopf dicht neben Takwa auf das Kissen. Er war an den angenehmen Moschusgeruch ihrer Haut gewöhnt. Der hatte sich nun geändert und war zu einem schwachen, vom Schlaf schweren Duft geworden. Sehr behutsam legte er seinen Arm um sie, während sie, das Kind an der Brust, auf der Seite lag. In diesem ganz von Leben erfüllten Zimmer schlief Scherbeck ein. Für einen Odonia war die Monogamie ein ganz ähnliches Gemeinschaftsunternehmen wie etwa ein Ballett oder eine Seifenfabrik. Die Partnerschaft war eine freiwillig hergestellte Föderation wie jede andere. Solange sie funktionierte, funktionierte sie, und wenn sie nicht funktionierte, hörte sie auf zu existieren. Sie war keine Institution, sondern eine Funktion. Sie unterlag keiner Sanktion außer dem persönlichen Gewissen. Das stand im Einklang mit der odonischen Gesellschaftstheorie. Die Gültigkeit eines Versprechens, selbst eines zeitlich unbegrenzten Versprechens, war tief im Denken Odos verwurzelt. Es mochte zwar scheinen, dass der Nachdruck, den sie auf die Freiheit zur Veränderung legte, die Idee des Versprechens oder Gelöbnisses für ungültig erklärte, doch verlieh gerade diese Freiheit dem Versprechen Bedeutung. Ein Versprechen ist eine Richtung, die man einschlägt, eine freiwillige Begrenzung der eigenen Wahl. Und wie Odo ausführte, wenn man keine Richtung einschlägt, kein Ziel verfolgt, wird keine Veränderung stattfinden. Die Freiheit des Einzelnen, zu wählen und zu verändern, wird ungenutzt bleiben, genau als säße er in einem Gefängnis, in einem selbstgebauten Gefängnis, in einem Irrgarten, in dem ein Weg nicht besser ist als der andere. Daher sah Odo das Versprechen, den Schwur, die Idee der Treue als wesentliches Element in der Komplexität der Freiheit. Viele hatten jedoch das Gefühl, dass diese Idee der Treue auf das Sexualleben nicht angewandt werden sollte. Sie behaupteten, Odo habe sich durch ihre Feminität zur Verweigerung echter sexueller Freiheit verleiten lassen. Wenn auch sonst an keiner Stelle, hier habe Odo eindeutig nicht für Männer geschrieben. Solche Kritik wurde jedoch in gleichem Maße von Frauen wie von Männern geäußert, also war es wohl nicht die Männlichkeit, der Odo kein Verständnis entgegenbrachte, sondern ein ganzer Teil der Menschheit, Leute, für die allein das Experiment mit immer neuen Partnern die Quelle des sexuellen Vergnügens ist. Obwohl Odo diese Menschen vielleicht nicht verstanden hatte, sie möglicherweise sogar für proprietarische Abweichungen von der Norm gehalten hatte, auch wenn die menschliche Rasse keine Paarbindungsspezies ist, so ist sie doch eine Spezies mit zeitweiliger Partnerschaft, sorgte sie dennoch für die Anhänger der Promiskuität besser als für diejenigen, die es mit Langzeitpartnerschaften versuchten. Kein Gesetz, keine Grenze, keine Strafe, keine Missbilligung gab es für Sexualpraktiken jeglicher Art, bis auf die Vergewaltigung von Kindern oder Frauen. In diesem Fall sorgten die Nachbarn des Täters auf eigene Faust für Vergeltung, wenn er sich nicht stehenden Fußes in die etwas sanfteren Hände eines Therapiezentrums begab. Doch sexuelle Belästigungen waren in dieser Gesellschaft äußerst selten, da die absolute Befriedigung von der Pubertät an die Norm war und die einzige Einschränkung sexueller Aktivitäten aus einem leichten Druck in Richtung privater Zurückgezogenheit bestand, eine Art durch das Gemeinschaftsleben aufgezwungener Schamhaftigkeit. Andererseits standen diejenigen, die eine Partnerschaft ob homo- oder heterosexueller Art eingehen und aufrechterhalten wollten, vor Problemen, die denjenigen unbekannt waren, die den Sex dort genossen, wo immer sie ihn fanden. Sie mussten sich nicht nur mit Eifersucht, Besitzansprüchen und den anderen Krankheiten der Leidenschaft herumschlagen, für die eine monogame Beziehung einen so vorzüglichen Nährboden bietet, sondern darüber hinaus mit dem äußeren Druck der gesellschaftlichen Organisation. Ein Paar, das eine Partnerschaft einging, tat dies in voller Kenntnis der Tatsache, dass es jederzeit durch die Erfordernisse der Arbeitsteilung getrennt werden konnte. Die Abteil, die Verwaltung der Arbeitsteilung, versuchte Paare möglichst zusammenzuhalten oder sie auf Antrag möglichst bald wieder zu vereinigen. Aber das war nicht immer möglich, vor allem nicht bei dringenden Aufgaben. Und außerdem erwartete niemand von der Abteil, dass ganze Listen umgestellt und Computer umprogrammiert wurden, um es zu ermöglichen. Um zu überleben, um das Leben lebenswert zu machen, das wussten die Anaresti, mussten sie jederzeit bereit sein, dorthin zu gehen, wo sie gebraucht wurden und die Arbeiten zu verrichten, die notwendig waren. Sie wuchsen heran in dem Bewusstsein, dass die Arbeitsteilung einen Hauptfaktor in ihrem Leben darstellte, eine unmittelbare, permanente soziale Notwendigkeit, während die lebenslange Partnerschaft eine persönliche Angelegenheit war, eine Wahl, die nur innerhalb der größeren Wahl getroffen werden konnte. Wenn ein Weg jedoch freiwillig eingeschlagen wird und man ihn aus ganzem Herzen weitergeht, scheint es oft, dass alles ringsum diesen Weg ebnet. So trug die Möglichkeit und das tatsächliche Eintreten des Getrenntwerdens oft dazu bei, die Treue beider Partner zu stärken. In einer Gesellschaft, in der es weder gesetzliche noch moralische Sanktionen gegen Untreue gab, war spontane und aufrichtige Treue, auch während einer freiwillig akzeptierten Trennung, die jederzeit erfolgen und jahrelang dauern konnte, so etwas wie eine Herausforderung. Aber der Mensch liebt große Aufgaben, sucht in den Widrigkeiten seine Freiheit. Im Jahre 164 bekamen zahlreiche Leute, die sich nie danach gesehnt hatten, einen Vorgeschmack dieser Art Freiheit, und sie gefiel ihnen. Sie mochten dieses Gefühl des auf die Probe gestellt Werdens und der Gefahr. Die Dürre, die im Sommer 163 begann, fand auch im Winter noch kein Ende. Im Sommer 164 gab es Entbehrungen, und falls die Trockenheit weiter anhielt, lag die Gefahr einer Katastrophe nahe. Die Rationierungen waren streng, Aufforderungen zu Notstandsarbeiten unumgänglich. Der Kampf um die Produktion von ausreichend Nahrungsmitteln und um die Verteilung dieser Nahrungsmittel nahm verzweifelte Ausmaße an. Aber die Menschen waren nicht verzweifelt. Odo schrieb: Ein Kind, frei von der Schuld des Besitzlertums und der Last wirtschaftlichen Wettbewerbs, wächst mit dem Willen auf, das zu tun, was notwendig ist, und besitzt die Fähigkeit, Freude darin zu finden. Nur sinnlose Arbeit verdunkelt das Herz. Die Freude der stillenden Mutter, des Gelehrten, des erfolgreichen Jägers, der guten Köchin, des geschickten Handwerkers, jedes Einzelnen, der notwendige Arbeiten verrichtet und sie gut verrichtet, diese bleibende Freude ist vielleicht die unerschöpflichste Quelle menschlicher Zuneigung und des Lebens in der Gemeinschaft überhaupt. Freude in diesem Sinne gab es in Abenai in jedem Sommer reichlich. So hart die Arbeit auch sein mochte, sie verrichteten sie leichten Herzens, allzeit bereit, alle Sorgen hinter sich zu lassen, sobald das, was getan werden konnte, getan worden war. Die alte, konkrete Idee der Solidarität war wieder spürbar, war förmlich greifbar. Es liegt Anregung und Heiterkeit in der Erkenntnis, dass das Band doch stärker ist als alles, was an ihm zerrt. Im Frühsommer verteilte die PDK Plakate mit dem Vorschlag, alle sollten ihren Arbeitstag um eine Stunde verkürzen, da die Proteinversorgung durch die Gemeinschaftsküchen für einen normalen Energieverbrauch nicht mehr ausreiche. Die mitreißende Aktivität in den Straßen der Stadt hatte bereits nachgelassen. Leute, die nicht arbeiteten, trieben sich auf den Plätzen herum, kegelten in den trockenen Parks, saßen in der Tür der Werkstätten und knüpften mit den Passanten Gespräche an. Die Einwohnerzahl der Stadt verringerte sich zusehends, da sich mehrere tausend Menschen freiwillig zum Noteinsatz auf den Landwirtschaftsbetrieben gemeldet hatten oder dazu bestimmt worden waren. Das gegenseitige Vertrauen vertrieb jedoch Depressionen und Sorgen. »Wir werden es gemeinsam durchstehen«, sagten sie ruhig. Und dicht unter der Oberfläche pulsierte die Lebenskraft. Als die Brunnen in den nördlichen Vororten versiegten, wurden von Freiwilligen, die in ihrer Freizeit arbeiteten, von Gelernten und Ungelernten, Jugendlichen und Erwachsenen, Notleitungen von anderen Distrikten dorthin verlegt, und in 30 Stunden war die Arbeit getan. Im Spätsommer wurde Scheweck zu einem landwirtschaftlichen Noteinsatz in der Kommune Rote Quelle ins obere Südland versetzt. Nachdem in der Zeit der Äquatorialstürme ein bisschen Regen gefallen war, versuchten sie schnell Kornholum anzupflanzen und zu ernten, bevor wieder die Dürre einsetzte. Er hatte einen Noteinsatz erwartet, da seine Arbeit an dem Bauprojekt beendet war und er sich als einsatzbereit eingetragen hatte. Den ganzen Sommer über hatte er nichts weiter getan, als seine Vorlesung gehalten, gelesen, sich für die freiwilligen Arbeiten im Block und in der Stadt gemeldet, um dann zu Takwa und dem Baby heimzukehren. Takwa war nach 5 Dekaden in ihr Labor zurückgekehrt, allerdings nur vormittags. Als stillende Mutter hatte sie Anspruch auf zusätzliche Protein- und Kohlenhydrateinheiten bei den Mahlzeiten, und davon machte sie regelmäßig Gebrauch, denn ihre Freunde konnten ihr nun keine gesparten Rationen mehr bringen. Es gab einfach keine Nahrungsmittel mehr zum Sparen. Sie war mager, aber sie blühte auf, und das Kind war klein, aber kräftig. Scheweck hatte viel Freude an der Kleinen, wenn er sie vormittags allein versorgte. Sie gaben sie nur ins Kinderwohnheim, wenn er Vorlesungen oder einen Arbeitseinsatz hatte. Spürte er, dass er gebraucht wurde, ein Gefühl, das die Last und der Lohn aller Eltern ist. Das wache und intelligente Kind war für Scheweck eine perfekte Zuhörerin, wenn er in seinen sonst zurückgehaltenen verbalen Fantasien schwelgte, die von Takwa als seine verrückten Anfälle bezeichnet wurden. Er setzte sich das Kind auf die Knie und hielt ihm imposante kosmologische Vorlesungen. Er erklärte der Kleinen, die Zeit sei in Wirklichkeit umgekehrter Raum, das Chronon daher das nach außen gekehrte Innere eines Quantums und die Entfernung eine der nebensächlichen Eigenschaften des Lichts. Er gab ihr außergewöhnliche und immer neue Kosenamen, sprach ihr komische Reimverse vor. Zeit schlägt in Bann dich, Zeit ist tyrannisch, supermechanisch, superorganisch, Bums. Und bei Bums warf er das Kind, das begeistert quiekte und mit den pummeligen Fäusten ruderte, hoch in die Luft. Beide genossen diese Spiele sehr. Als er seinen Einsatzbefehl bekam, konnte er sich kaum losreißen. Er hatte auf einen Einsatz in der Nähe von Abenai gehofft, nicht so weit draußen im oberen Südland. Doch zugleich mit der unangenehmen Pflicht, Takwa und das Kind für 60 Tage zu verlassen, kam die felsenfeste Gewissheit, wieder zu ihnen zurückkehren zu können. Solange er diese Gewissheit besaß, hatte er keinen Grund zur Klage. Am Abend vor der Abreise kam Bedab zu ihm. Sie aßen gemeinsam im Refektorium des Instituts und diskutierten anschließend in Scheweks Zimmer, in der heißen Nacht, ohne Licht, bei offenen Fenstern. Bedab, der gewöhnlich in einem kleinen Gemeinschaftsspeisehaus aß, wo Extrawünsche keine Last für die Köche waren, hatte seine Getränkesonderration eine Dekade lang gespart und sie in Form einer Literflasche Fruchtsaft mitgebracht, die er jetzt stolz präsentierte. Eine Abschiedsparty. Sie teilten den Saft aus und ließen ihn genießerisch auf der Zunge zergehen. »Weißt du noch, das viele Essen an deinem letzten Abend im Regionalinstitut?« fragte Takwa. »Ich habe 9 von diesen gerösteten Kuchen gegessen.« »Damals hattest du dein Haar kurz getragen«, sagte Scheweck verblüfft. Denn diese Erinnerung hatte er nie mit Takwa in Verbindung gebracht. »Das warst doch du, oder?« »Wer soll es denn sonst gewesen sein? Verdammt, was für ein Kind du doch damals warst!« »Du aber auch. Es ist schließlich 10 Jahre her. Ich hatte mir die Haare abgeschnitten, weil ich anders, interessant aussehen wollte. Hat mir auch furchtbar viel genützt.« Sie lachte ihr lautes, fröhliches Lachen, brach aber gleich wieder ab, um das Kind in seinem Bettchen hinter dem Wandschirm nicht zu wecken. Doch wenn die Kleine einmal schlief, ließ sie sich praktisch durch nichts mehr stören. »Ich sehnte mich so danach, anders zu sein. Heute frage ich mich, warum eigentlich?« »Es gibt da einen bestimmten Zeitpunkt, so ungefähr um die 20«, erklärte Bedab. »Da muss man wählen, ob man so sein will wie die anderen oder aus seinen Eigenheiten eine Tugend macht.« »Oder sie wenigstens mit Resignation akzeptiert«, warf Scheweck ein. »Chef ist gerade auf dem Resignationstrip«, erklärte Takwa. »Das macht das reife Alter. Es muss schrecklich sein, wenn man 30 ist.« »Keine Angst, du bist bestimmt mit 90 noch nicht resigniert«, Bedab tätschelte ihr in den Rücken. »Hast du dich übrigens mit dem Namen eurer Kleinen abgefunden?« Die vom Computer der Zentralregistratur vergebenen 4- bis 6-buchstabigen Namen, die es unter den gleichzeitig Lebenden nur einmal gab, ersetzten die Nummern, die eine auf Computer basierende Gesellschaft sonst ihren Mitgliedern zuweisen muss. Die Anaresti benötigten kein anderes Identifikationsmerkmal als ihren Namen. Dieser galt daher als ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Identität, obwohl sie ihn sich ebenso wenig aussuchen konnten wie ihre Nase oder Körpergröße. Takwa mochte den Namen nicht, den ihre Tochter bekommen hatte. Sadik. »Das klingt wie Sand zwischen den Zähnen«, behauptete sie. »Er passt nicht zu ihr.« »Mir gefällt er«, sagte Scheweck. »Er klingt nach einem großen, schlanken Mädchen mit langem, schwarzen Haar.« »Aber sie ist ein kleines, dickes Mädchen und hat überhaupt kein Haar«, stellte Bedab trocken fest. »Lass sie noch ein bisschen Zeit, Bruder, wartet mal. Ich möchte eine Rede halten. Hört, hört! Sch! Ach was, sch! Dieses Kind würde nicht mal von einem Erdbeben aufwachen. Ruhe jetzt, ich werd grad sentimental.« Scheweck hob seinen Becher mit Fruchtsaft. Ich wollte nur sagen, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Ich bin froh, dass Sadik gerade jetzt geboren wurde, in einem schweren Jahr, in einer harten Zeit, da wir unsere Brüderlichkeit dringend brauchen. Ich bin froh, dass sie jetzt geboren wurde und hier. Ich bin froh, dass sie eine von uns ist, eine Odonierin, unsere Tochter und unsere Schwester. Ich bin froh, dass sie Bedab eine Schwester ist, dass sie Sabul eine Schwester ist, ja, sogar Sabul. Auf diese Hoffnung trinke ich, dass Sadik, solange sie lebt, ihre Brüder und Schwestern ebenso sehr, ebenso voller Freude liebt, wie ich es heute Abend tue, und dass es Regen geben wird. Die PDK, Hauptnutzer von Radio, Telefon und Post, koordinierte die Langstreckenkommunikationsmittel ebenso wie die Langstreckentransportmittel. Da es auf Anaris keinen Handel gab, im Sinne von Verkauf, Werbung, Investition, Spekulation und so weiter, bestand die Post hauptsächlich aus der Korrespondenz zwischen industriellen und akademischen Syndikaten, ihren Anweisungen und Nachrichten, denjenigen der PDK und einer geringen Menge persönlicher Briefe. Als Angehörige einer Gesellschaftsform, in der alle jederzeit hingehen konnten, wo sie wollten, neigten die Anaresti dazu, sich ihre Freunde dort zu suchen, wo sie gerade waren, und nicht dort, wo sie gewesen waren. Das Telefon wurde innerhalb einer Kommune nur selten benutzt. So groß waren die einzelnen Kommunen nicht. Sogar in Abenai hielt man an dem eng strukturierten Regionalschema fest, und zwar in Form der sogenannten Blocks, den halbautonomen Wohnvierteln, in denen man alle Menschen und Dinge, die man brauchte, zu Fuß erreichen konnte. Telefone wurden daher zumeist für Ferngespräche benutzt und von der PDK betrieben. Persönliche Anrufe mussten vorher per Post arrangiert werden oder waren eben nicht Gespräche, sondern Nachrichten, die im PDK-Zentrum zur Übermittlung hinterlassen wurden. Briefe wurden nicht verschlossen, aber das war natürlich keineswegs Vorschrift, sondern stillschweigende Übereinkunft. Persönliche Kommunikation über große Entfernungen kostet viel Material und Arbeit, und da die private sich mit der Volkswirtschaft deckte, empfand man unnötige Briefe oder Anrufe als unangebracht. Sie stellten eine lästige Angewohnheit dar, ihnen haftete etwas von Privatismus oder Egoismus an. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die Briefe unverschlossen aufgegeben wurden. Niemand hatte das Recht, von anderen zu verlangen, dass sie eine Nachricht übermittelten, die sie nichts anging, die sie nicht lesen sollten. Hatte man Glück, wurde ein Brief von einem Postluftschiff der PDK befördert, hatte man keins, von einem Güterzug. Irgendwann kam er im Postdepot des entsprechenden Bestimmungsortes an, und dort blieb er, da es keine Briefträger gab, ganz einfach liegen, bis irgendjemand dem Empfänger mitteilte, dass ein Brief für ihn eingetroffen sei und der Adressat ihn sich persönlich abholte. Darüber jedoch, was unnötig war und was nicht, entschied der Einzelne. Und so schrieben sich Shevek und Takwa regelmäßig ungefähr einmal pro Dekade. Er schrieb: Die Fahrt war gar nicht so schlimm. 3 Tage ohne Aufenthalt im Güterwagen für Passagiere. Dies ist ein großer Noteinsatz. 3000 Personen, heißt es. Die Auswirkungen der Dürre sind hier viel schlimmer. Die Kürzungen nicht. Die Rationen im Speisehaus sind die gleichen wie in Abenai. Nur bekommen wir hier täglich zu beiden Mahlzeiten gekochtes Gara-Gemüse, weil es hier mehr als genug davon gibt. Wir haben auch allmählich das Gefühl, dass wir davon mehr als genug haben. Aber das Klima hier, das macht uns wirklich fertig. Hier ist die große Staubwüste, die Luft ist trocken und der Wind weht ununterbrochen. Es gibt zwar ab und zu kurze Regenfälle, aber schon eine Stunde nach dem Regen ist der Boden wieder trocken und der Staub steigt auf. In dieser Saison hat es hier weniger als die Hälfte des Jahresdurchschnitts geregnet. Alle, die am Projekt arbeiten, haben aufgesprungene Lippen, Nasenbluten, Augenentzündungen und Husten. Unter den Leuten, die in Rote Quelle leben, ist der chronische Staubhusten sehr verbreitet. Vor allem die Kleinkinder haben es schwer. Ich habe viele mit Haut- und Augenentzündungen gesehen. Ich frage mich, ob ich das vor einem halben Jahr auch bemerkt hätte. Wenn man Vater ist, wird man viel aufmerksamer. Die Arbeit ist nichts Besonderes und alle sind sehr kameradschaftlich, aber der trockene Wind macht einen fertig. Gestern Abend musste ich an die Neteras denken, und in der Nacht klang das Brausen des Windes wie das Rauschen des Bergbachs. Ich bin nicht traurig über diese Trennung, denn sie hat mir vor Augen geführt, dass ich anfing, weniger zu geben, als seist du mein und ich dein Besitz, und mehr gäbe es nicht zu tun. Die Wirklichkeit hat jedoch mit Besitzlertum nichts zu tun. In Wirklichkeit beweisen wir die Ganzheit der Zeit. Schreib mir bitte, was Zadig macht. Ich unterrichte an meinen freien Tagen ein paar Leute, die mich darum gebeten haben. Eins der Mädchen ist die geborene Mathematikerin, und ich werde sie ans Institut empfehlen. Dein Bruder Shevek. Takwa schrieb: Ich mache mir Sorgen wegen einer ziemlich merkwürdigen Sache. Vor 3 Tagen wurden die Vorlesungen für das 3. Quartal verteilt, und ich ging hin, um nachzusehen, wie dein Stundenplan am Instpunkt aussehen würde. Aber für dich war gar kein Hörsaal eingetragen. Ich dachte, sie hätten dich versehentlich übergangen, also ging ich zum Mitgliedersündpunkt, und dort sagten sie, doch, sie wollten dir die Geumpunkt-Vorlesung geben. Also ging ich zum Kordpunkt-Büro des Instpunkt. Diese Alte mit der Nase, und sie wusste nichts. Nein, nein, ich weiß gar nichts. Geh zur Arbeitszentrale. Das ist Unsinn, sagte ich, und ging zu Sabul. Aber er war nicht im Fürstpunkt-Büro, und ich habe ihn immer noch nicht gesprochen, obwohl ich noch 2-mal dort war, mit Sadik, die eine wunderschöne weiße Mütze trug, die Terros ihr aus aufgeribbeltem Garn gestrickt hatte und mit der sie einfach zum Anbeißen aussah. Ich denke nicht daran, hinter Sabul herzulaufen und ihn in seinem Zimmer oder Wurmkanal oder wo immer er haust aufzusuchen. Vielleicht hat er sich freiwillig irgendwo zum Noteinsatz gemeldet, haha. Vielleicht solltest du im Institut anrufen und feststellen, was für ein Missverständnis es dort gegeben hat. Ich bin sogar zur Zentrale der Abtei gegangen, um nachzusehen, aber du warst in den Listen nicht aufgeführt. Die Leute dort waren ganz anständig, aber diese Alte mit der Nase ist einfach unfähig und alles andere als hilfsbereit, und niemand zeigt das geringste Interesse. Bedab hat recht, wir haben die Bürokratie grassieren lassen. Bitte komm bald zurück, Klammer auf, wenn es sein muss, auch mit dem Mathematikmädchen, Klammer zu. Eine Trennung ist ja ganz aufschlussreich, aber die Aufschlüsse, die ich brauche, will ich von dir. Ich bekomme jetzt 1/2 Liter Fruchtsaft plus Calciumzuteilung pro Tag, weil meine Milch weniger wurde und S. so viel schrie. Die guten alten Onkel Doktors. Immer deine T. Dieser Brief erreichte Shevek nicht mehr. Er kam erst im Postdepot von Rote Quelle an, als Shevek das obere Südland bereits verlassen hatte. Von Rote Quelle nach Abenai waren es ungefähr 4000 Kilometer. Ein einzelner Reisender hätte einfach ein Fahrzeug angehalten, denn alle Transportmittel standen so vielen Passagieren zur Verfügung, wie sie aufnehmen konnten. Da in diesem Fall jedoch 450 Personen zu ihren regulären Arbeitsstellen in Nordwest zurückkehren sollten, wurde ein Zug für sie bereitgestellt. Er bestand ausschließlich aus Personenwagen oder vielmehr aus Waggons, die bei dieser Gelegenheit als Personenwagen benutzt wurden. Der unbeliebteste war ein geschlossener Güterwaggon, in dem kurz zuvor eine Schiffsladung Räucherfisch transportiert worden war. Nach 1 Jahr Dürre reichte das normale Transportnetz trotz der großen Anstrengung der Transportarbeiter nicht mehr aus. Sie waren die größte Föderation der Odonischen Gesellschaft, eingeteilt in Regionalsyndikate unter natürlich eigener Regie, koordiniert von Vertretern, die mit der örtlichen und der zentralen PDK zusammenarbeiteten. Das von der Transportföderation betriebene Netz erwies sich in normalen Zeiten und bei kleineren Notfällen als vollkommen ausreichend. Es war flexibel, konnte den Umständen angepasst werden, und die Transportsyndiks waren außerordentlich stolz auf ihr Team und ihren Beruf. Sie gaben ihren Lokomotiven und Luftschiffen Namen wie Unüberwindlich, Unermüdlich, Frisst den Wind, und sie hatten Wahlsprüche wie Wir schaffen's immer oder Uns ist nicht zu viel. Jetzt aber, da ganze Regionen des Planeten unmittelbar von der Hungersnot bedroht sein würden, wenn nicht Lebensmittel aus anderen Regionen eingeführt wurden und da riesige Gruppen von Noteinsatzmannschaften verlegt und abermals verlegt werden mussten, waren die Möglichkeiten des Transportnetzes überfordert. Es gab einfach nicht genug Fahrzeuge und es gab viel zu wenig Fahrer. Die Föderation brachte alles zum Einsatz, was Flügel oder Räder hatte, und Lehrlinge, pensionierte Arbeiter, Freiwillige und Noteinsatzmannschaften halfen bereitwillig, Lastwagen, Züge, Schiffe, Häfen und Verladebahnhöfe zu bemannen. Der Zug, in dem Scheweck saß, kam nur in kurzen Schüben mit langen Unterbrechungen vorwärts, da die Versorgungszüge überall auf den eingleisigen Strecken Vorrang hatten. Dann blieb er 20 Stunden lang irgendwo stehen. Ein überarbeiteter oder nicht genügend ausgebildeter Fahrdienstleiter hatte einen Fehler gemacht und es war zu einem Zusammenstoß gekommen. Die kleine Ortschaft, wo der Zug hielt, hatte keine Lebensmittelreserven in ihren Lagerhäusern. Es handelte sich nicht um eine Landwirtschaftskommune, sondern um eine Fabrikstadt, die aufgrund der glücklichen Kombination von Kalksteinvorkommen und einem schiffbaren Fluss Beton und Schaumstein herstellte. Es gab zwar Gemüsegärten, aber in erster Linie war die Stadt auf die Einfuhr von Lebensmitteln aus anderen Regionen angewiesen. Wenn die 450 Personen im Zug etwas zu essen bekamen, hatten die 160 Einwohner nichts. Im Idealfall hätten sie sich alles geteilt, wären zusammen halb satt geworden und zusammen halb verhungert. Wären nur 50 oder sogar 100 Passagiere im Zug gewesen, hätte die Kommune wahrscheinlich wenigstens ein bisschen Brot für sie aufgespart. Aber 450? Wenn man so vielen von irgendetwas eine ausreichende Menge gab, wäre die eigene Versorgung auf Tage hin ausgefallen. Und wann würde nach diesen Tagen der nächste Versorgungszug kommen? Und wie viel Getreide würde er bringen? Sie gaben ihnen gar nichts. Die Reisenden, die an jenem Tag nicht gefrühstückt hatten, hungerten nun also bereits seit 60 Stunden. Die nächste Mahlzeit würden sie erst bekommen, wenn das Gleis geräumt worden war und ihr Zug die 240 Kilometer bis zu einer Station zurückgelegt hatte, wo es ein Refektorium mit einem Vorrat für Passagiere gab. Dies war Scheweks erste Bekanntschaft mit dem Hunger. Zwar hatte er zuweilen gefastet, wenn er in seine Arbeit vertieft war und sich durch das Essen nicht unterbrechen lassen wollte, aber zwei volle Mahlzeiten pro Tag hatte er eigentlich haben können, bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Nicht einmal einen Gedanken hatte er darauf verschwendet, wie es wohl wäre, wenn er ohne sie auskommen müsste. Niemand in seiner Gesellschaft, niemand auf dieser Welt brauchte ohne diese beiden Mahlzeiten auszukommen. Während er immer hungriger wurde, während der Zug Stunde um Stunde auf einem Nebengleis zwischen einem staubigen Steinbruch und einer geschlossenen Fabrik stand, kamen ihm verbitterte Gedanken über die Realität des Hungers und über die potenzielle Unfähigkeit seiner Gesellschaft, eine Hungersnot zu überstehen, ohne die Solidarität zu verlieren, die doch ihre Stärke war. Teilen war leicht, wenn genug oder sogar nur gerade genug da war, um über die Runden zu kommen. Doch wenn einmal nicht genug da war, dann kam die Macht ins Spiel. Die Macht mit ihrem Werkzeug der Gewalttätigkeit und ihrem eifrigsten Bundesgenossen, dem abgewandten Auge. Der Hass der Passagiere auf die Einwohner der Stadt wuchs, war aber weniger bedrohlich als das Verhalten der Ortsansässigen, wie sie sich hinter ihren Mauern mit ihrem Besitz verkrochen und den Zug einfach ignorierten, ihm keinen Blick gönnten. Scheweck war nicht der Einzige, der düsteren Gedanken nachhing. Unentwegt wurde draußen neben dem haltenden Zug diskutiert, kamen die Passagiere, um mitzureden, gingen wieder davon, argumentierten, stimmten zu, befassten sich alle mit demselben Thema, das auch Scheweck beschäftigte. Ein Überfall auf die Gemüsegärten wurde ernsthaft in Erwägung gezogen und wäre vielleicht auch ausgeführt worden, hätte der Zug nicht im selben Moment mit einem Pfeifsignal die Abfahrt angekündigt. Und als er dann endlich in die Station einfuhr, wo sie eine Mahlzeit bekamen, einen halben Laib Holumbrot und eine Schale Suppe, wich ihre bedrückte Stimmung in Euphorie. Nachdem sie sich zum Boden der Schale vorgearbeitet hatten, merkten sie, dass die Suppe ziemlich dünn war. Aber der erste Löffel hatte wunderbar geschmeckt. So gut, dass sich das Fasten wirklich gelohnt hatte. Darüber waren sich alle einig. Lachend und scherzend stiegen sie wieder in den Zug. Sie hatten es gemeinsam durchgestanden. Am Äquatorhügel wurden die Passagiere nach Abenay von einem Lastwagenkonvoi aufgenommen, mit dem sie die letzten 800 Kilometer zurücklegten. Sie erreichten die Stadt an einem windigen Abend im Frühherbst. Es war schon fast Mitternacht, die Straßen waren leer gefegt. Der Wind pfiff hindurch wie ein reißender, trockener Fluss. Über der matten Straßenbeleuchtung glitzerten die Sterne in hellem, funkelndem Glanz. Der trockene, herbstliche Sturm und seine eigene Sehnsucht trieben Scheweck im Laufschritt durch die Straßen, 5 Kilometer bis zum nördlichen Viertel, ganz allein in der dunklen Stadt. Er nahm die drei Stufen der Veranda mit einem Schritt, lief den Korridor entlang, kam an die Tür, öffnete sie. Das Zimmer war dunkel. Vor dem dunklen Fenster glitzerten die Sterne. »Takwa«, rief er und hörte die Stille. Bevor er die Lampe anmachte, dort im Dunkeln, in der Stille, begriff er auf einmal, was Trennung heißt. Nichts war fort. Es gab nichts, was fort sein konnte. Nur Sadek und Takwa waren fort. Im Luftzug der offenen Tür drehten sich lautlos, schwach glänzend, die Okkupationen des unbewohnten Raumes. Auf dem Tisch lag ein Brief, zwei Briefe. Einer von Takwa. Er war nur kurz. Sie hatte die Aufforderung zu einem Noteinsatz in den Versuchslabors für die Entwicklung essbarer Algen in Nordost bekommen. Für unbestimmte Zeit. Sie schrieb, »Ich konnte jetzt nicht guten Gewissens Nein sagen. Ich ging zur Abteil und las dort alles über das Projekt, das sie ans Ökologiesyndikat bei der PDK geschickt haben, und es stimmt, dass sie mich brauchen, weil ich genau an diesem Algen-Ciliata-Kukuri-Zyklus gearbeitet habe. Ich bat die Leute bei der Abteil, dich ebenfalls in Rolni einzusetzen, aber das tun sie natürlich nicht, solange du das nicht ebenfalls beantragst. Und wenn es wegen der Arbeit am Instpunkt nicht geht, dann wirst du das natürlich nicht tun. Aber wenn es mir zu lange dauert, werde ich ihnen sagen, sie sollen sich einen anderen Genetiker holen und nach Hause kommen. Sadek geht es sehr gut, sie kann schon Jicht für Licht sagen. Es dauert bestimmt nicht lange, das ganze Leben für dich, deine Schwester Takwa. Bitte, bitte, komm, wenn du kannst.« Die zweite Nachricht war auf einem winzigen Papierfetzen gekritzelt. »Shevek, Physikbüro, wenn zurück, Savul.« Shevek wanderte unruhig im Zimmer umher. Der Sturm, der Impetus, der ihn durch die Straßen getrieben hatte, war immer noch in ihm. Aber er war gegen eine Mauer gelaufen. Er konnte nicht weiter, aber er musste in Bewegung bleiben. Er sah in den Schrank. Er enthielt nichts als den Wintermantel und ein Hemd, das Takwa, die gern feine Handarbeiten machte, für ihn bestickt hatte. Ihre eigenen wenigen Kleider waren fort. Der zusammengeklappte Wandschirm gab den Blick auf das leere Kinderbett frei. Das Bett war nicht richtig gemacht, aber das Bettzeug war sauber in die orangefarbene Decke gerollt. Shevek kam wieder zum Tisch, las Takwas Brief ein zweites Mal. Tränen der Wut traten ihm in die Augen. Zornige Enttäuschung schüttelte ihn. Eine böse Vorahnung. Man konnte niemanden einen Vorwurf machen, das war das Schlimmste. Takwa wurde gebraucht, um den Hunger zu bekämpfen. Ihren, seinen, Sadeks Hunger. Die Gesellschaft hatte nichts gegen sie. Sie war für sie, mit ihnen, sie war sie. Aber er hatte sein Buch, seine Liebe und sein Kind aufgegeben. Was kann man von einem Mann verlangen, wie viel soll er denn noch aufgeben? »Hölle«, sagte er laut. Pravik war keine Sprache, in der es sich ordentlich fluchen ließ. Es flucht sich schwer, wenn der Sex nicht als schmutzig gilt und es so etwas wie Blasphemie überhaupt nicht gibt. »O Hölle«, sagte er noch einmal. Wütend knüllte er Sabuls schäbigen kleinen Zettel zusammen und hämmerte mit beiden Fäusten auf die Tischkante. Zweimal, dreimal, suchte in seiner Verzweiflung den Schmerz, aber da war nichts. Da war nichts zu machen, nichts, wohin er sich wenden konnte. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als das Bettzeug auszurollen, sich alleine hinzulegen und zu schlafen. Mit schlechten Träumen und ohne Trost. Als erstes am nächsten Morgen klopfte Bunub. Er öffnete die Tür, trat aber nicht beiseite, um sie einzulassen. Bunub war ihre Flurnachbarin, eine 50-jährige Frau, Maschinistin in der Luftfahrzeugmaschinenfabrik. Takwa hatte sie immer ganz unterhaltsam gefunden, aber Shevek machte sie rasend. Denn erstens wollte sie dieses Zimmer. Sie habe es schon für sich beansprucht, als es zuerst leer gestanden habe, erklärte sie, aber die Wohnungsverwalterin des Blocks habe es ihr aus reiner Gehässigkeit nicht gegeben. Ihr Zimmer hatte kein Eckfenster, ein Gegenstand unüberwindlichen Neides für sie. Aber es war auch ein Doppelzimmer und sie lebte allein darin, was angesichts des herrschenden Wohnungsraummangels egoistisch von ihr war. Trotzdem hätte Shevek es für Zeitverschwendung gehalten, sie seine Missbilligung spüren zu lassen, hätte sie ihn nicht durch ihre ewigen Unschuldsbeteuerungen dazu gezwungen. Sie erklärte in einem fort. Sie hatte einen Partner fürs ganze Leben, genau wie ihr beiden, schluchzte sie. Aber wo war eigentlich dieser Partner? Irgendwie sprach sie ständig in der Vergangenheit von ihm. Inzwischen jedoch erfuhr die Benutzung eines Doppelzimmers eine gewisse Rechtfertigung durch die endlose Reihe von Männern, die sich Bunups Türklinke in die Hand gaben. Jeden Abend ein anderer, als wäre Bunup noch stürmische 17. Takwa registrierte diese stramme Parade mit Bewunderung. Bunup erzählte ihr alles über die Männer und jammerte ohne Ende. Dass sie das Eckzimmer nicht hatte, war nur eins ihrer zahllosen Kümmernisse. Sie war eine hinterhältige und boshafte Frau, die an allem und jedem etwas auszusetzen hatte und sich ständig benachteiligt fühlte. Die Fabrik, in der sie arbeitete, war nach ihren Worten eine Pestbeule von Unfähigkeit, Bevorzugung und Sabotage. Bei den Versammlungen ihres Syndikats ging es zu wie in einem Irrenhaus, und alle brachten ungerechtfertigte Anschuldigungen vor, die ausschließlich gegen sie gerichtet waren. Der gesamte Sozialorganismus diente einzig der Verfolgung und Vernichtung Bunups. Über all das musste Takwa lachen, zuweilen sogar laut heraus und Bunup offen ins Gesicht. »Oh, Bunup, du bist so komisch«, keuchte sie dann, und die Frau mit dem ergrauenen Haar, dem verkniffenen Mund und dem ausweichenden Blick lächelte dünn, keineswegs gekränkt, und fuhr mit ihren unsinnigen Klagen fort. Scheweck wusste, dass Takwa recht hatte, wenn sie sie kurzerhand auslachte, aber er brachte es einfach nicht fertig. »Ist doch schrecklich«, sagte sie jetzt, als sie an ihm vorbei ins Zimmer schlüpfte und schnurstracks zum Tisch marschierte, um Takwas Brief zu lesen. Sie nahm ihn auf, aber Scheweck entriss ihn ihr mit einem gelassenen, blitzschnellen Griff, auf den sie nicht gefasst war. »Einfach schrecklich. Nicht mal eine Dekade Zeit haben sie ihr gelassen. Einfach, komm her, sofort. Und dabei heißt es, wir seien freie Menschen. Das würden sie uns wohl gerne weismachen. Ein Witz ist das, eine glückliche Partnerschaft einfach so auseinanderzureißen. Ich sag dir, warum sie das getan haben. Sie sind gegen Partnerschaften, das kannst du immer und überall sehen. Sie versetzen die Partner mit voller Absicht an verschiedene Orte. Das haben sie mit Labex und mir auch gemacht, ganz genauso. Wir werden nie wieder zusammenkommen, nicht solange die gesamte Abtei gegen uns ist. Ach, da ist das kleine leere Bettchen, die arme Kleine. Die ganzen 4 Dekaden hat sie geweint, Tag und Nacht. Ich habe stundenlang wachgelegen. Das kommt natürlich von den Lebensmittelkürzungen. Takwa hatte einfach nicht genug Milch. Und dann eine stillende Mutter zu einer Arbeitsstelle zu schicken, die hunderte von Kilometern entfernt ist, das muss man sich mal vorstellen. Und du wirst sicher nicht dort arbeiten können, wo sie ist, nicht wahr? Wo war das doch noch? Nordost. Ich möchte jetzt frühstücken gehen, Bunup. Ich habe Hunger. Ist das nicht typisch, dass sie das gemacht haben, während du weg warst? Dass sie was gemacht haben, während ich weg war? Sie wegschicken, eure Partnerschaft auseinanderreißen. Sie las jetzt Sabuls Zettel, den sie sorgfältig geglättet hatte. Die wissen genau, wann sie eingreifen müssen. Ich nehme an, du wirst jetzt hier ausziehen, nicht wahr? Dich allein werden sie das Doppelzimmer nicht bewohnen lassen. Takwa hat zwar gesagt, dass sie bald wiederkommen würde, aber ich habe deutlich gemerkt, dass sie sich damit nur Selbstmut machen wollte. Freiheit, frei sollen wir sein. Was für ein Witz. Rumgeschubst von hier nach da. Verdammt nochmal, Bunup. Wenn Takwa die Arbeitsstelle nicht gewollt hätte, dann hätte sie doch abgelehnt. Du weißt doch, dass uns eine Hungersnot droht. Naja, ich habe mir auch schon überlegt, ob sie diese Versetzung nicht sogar gewollt hat. Das passiert ja häufig nach der Geburt eines Babys. Ich fand ja schon lange, dass ihr die Kleine in ein Heim hättet geben sollen. So viel, wie die geschrien hat. Kinder stören bei einer Partnerschaft, schaffen Bindung. Da ist es, wie du ganz richtig gesagt hast, nur natürlich, dass sie sich eine Veränderung wünschte und die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat, als sie sich bot. Das habe ich keineswegs gesagt. Ich gehe jetzt frühstücken. Er verließ das Zimmer, blutend an mindestens 5 oder 6 wunden Punkten, die Bunup zielgenau getroffen hatte. Das Grässliche an diesem Weib war, dass sie seine schlimmsten Befürchtungen ausgesprochen hatte. Und jetzt blieb sie noch in seinem Zimmer, wahrscheinlich um ihren Einzug zu planen. Da er verschlafen hatte, kam er erst kurz vor Ende der Frühstückszeit zum Refektorium. Ausgehungert von der Reise holte er sich eine doppelte Portion Grütze und Brot. Der Junge hinter dem Ausgabetisch musterte ihn stirnrunzelnd. In diesen Zeiten nahm sich niemand eine doppelte Portion. Scheweck starrte stirnrunzelnd zurück und schwieg. Er hatte innerhalb von mehr als 80 Stunden nur 2 Schalen Suppe und 1 Kilo Brot bekommen und hatte das Recht, das Versäumte nachzuholen. aber er hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als eine Erklärung abzugeben. Die Existenz ist durch sich selbst gerechtfertigt. Persönlicher Bedarf ist gutes Recht. Er war Odonia, das schlechte Gewissen, überließ er den Profitlern. Er setzte sich allein an einen Tisch, doch gleich darauf gesellte sich Desa zu ihm, lächelnd, ihn mit beunruhigend schiefstehenden Augen musternd. »Lange weg«, sagte Desa. »Landwirtschaftseinsatz, 6 Dekaden. Wie war's hier?« »Mager.« »Wird noch magerer«, antwortete Scheweck, doch ohne rechte Überzeugung, denn im Augenblick aß er ja, und die Grütze schmeckte hervorragend. »Frustration, Sorge, Hungersnot«, sagte seine Großhirnrinde, der Sitz des Intellekts. Das Kleinhirn jedoch, voll verstockter Raubgier in den finsteren Tiefen seines Schädels hockend, sagte, »Essen jetzt, essen jetzt! Gut, gut!« »Sabul gesehen?« »Nein, bin gestern Abend erst gekommen.« Er hob den Kopf, sah Desa an und sagte mit gewollter Gleichgültigkeit, »Takwa ist auf Hungersnoteinsatz. Vor 4 Tagen ist sie abgereist.« Desa nickte mit echter Gleichgültigkeit. »Hab gehört. Weißt du schon von der Umorganisation des Instituts?« »Nein. Was ist denn?« Der Mathematiker breitete die langen, schmalen Hände auf der Tischplatte aus und starrte sie an. Er hatte immer ziemlich gehemmt und kurz angebunden gesprochen, ja, er stotterte sogar. Ob dieses Stottern aber ein sprachlicher oder ein moralischer Fehler war, konnte Scheweck nicht entscheiden. So wie er Desa immer gemocht hatte, ohne richtig zu wissen warum, gab es Momente, da er Desa zutiefst verabscheute, ebenfalls ohne zu wissen warum. Dies war einer dieser Momente. Um Desas Mund in seinem ausweichenden Blick lag eine Hinterhältigkeit, die Scheweck an Bunub erinnerte. »Alles wird umgekrempelt, Personalkürzungen, Schiebeck ist draußen.« Schiebeck war ein bekanntermaßen dümmlicher Mathematiker, der es jedoch durch beharrliches Einschmeicheln bei den Studenten immer geschafft hatte, sich in jedem Quartal wenigstens eine von den Studenten verlangte Vorlesung zu sichern. »Haben ihn weggeschickt, an ein Regionalinstitut.« »Beim Bodenholum hacken würde er weniger Schaden anrichten«, erwiderte Scheweck. Jetzt, da er Zett war, hatte er mit einem Mal das Gefühl, dass die Dürre möglicherweise dem Gesellschaftsorganismus zum Vorteil gereiche. Die Prioritäten wurden wieder klar. Schwächen, weiche Stellen, kranke Stellen würden ausgebrannt, träge Organe wieder voll funktionsfähig gemacht, die Körperpolitik von überflüssigem Fett befreit werden. »Habe bei der Institutsversammlung ein gutes Wort für dich eingelegt«, sagte Desa, der aufblickte, aber Scheweck nicht anblickte, weil er ihn nicht anblicken konnte. Obwohl Scheweck nicht gleich verstand, was er meinte, wurde ihm sofort klar, dass Desa log. Er wusste es einfach. Desa hatte nicht für ihn ein Wort eingelegt, sondern gegen ihn. Der Grund für die sporadische Abneigung gegen Desa war ihm jetzt plötzlich klar. Es war die bisher uneingestandene Erkenntnis der reinen Bosheit, die in Desas Charakter steckte. Dass Desa ihn gleichzeitig liebte und versuchte, Macht über ihn zu gewinnen, lag ebenso klar auf der Hand und war für Scheweck ebenso verabscheuenswert. Die krummen Wege des Besitzanspruchs, die Labyrinthe von Liebe, Hass, waren bedeutungslos für ihn. Arrogant, intolerant ging er auf dem kürzesten Weg direkt durch ihre Mauern. Scheweck sprach nie wieder mit dem Mathematiker. Er beendete sein Frühstück und ging dann quer über den Hof durch den strahlenden Frühherbstmorgen zum Physikbüro. Er ging ins Hinterzimmer, das von allen Sabuls Büro genannt wurde, jenes Zimmer, in dem er zum ersten Mal mit ihm gesprochen, wo Sabul ihm die Grammatik und das Wörterbuch der jotischen Sprache gegeben hatte. Über den Schreibtisch hinweg sah ihm Sabul misstrauisch entgegen. Dann senkte er den Blick wieder, ganz in seine Papiere vertieft, ein schwer beschäftigter, geistesabwesender Wissenschaftler. Dann gestattete er seinem überbeanspruchten Hirn, Scheweks Anwesenheit zu registrieren. Dann wurde er für seine Verhältnisse wortreich. Er wirkte abgezehrt und gealtert, und als er aufstand, war seine Haltung gebeugter als früher, eine Haltung, die versöhnlich wirkte. »Schlechte Zeiten«, sagte er. »Ja, schlechte Zeiten.« Sie werden noch schlechter, entgegnete Scheweck leichthin. Wie geht's denn so, hier in Abenai?
Schlecht, sehr schlecht, Sabul schüttelte den grauen Kopf. Schlechte Zeiten für die reinen Wissenschaften, für die Intellektuellen. Hat es denn jemals gute gegeben?
Sabul gab ein unnatürliches Kichern von sich.
Ist mit den Sommerfrachten irgendetwas aus Urras für uns gekommen? Fragte Scheweck und verschaffte sich auf der Bank etwas Platz. Er setzte sich und schlug die Beine übereinander. Seine helle Haut war sonnengebräunt, während der feine Flaum, der sein Gesicht bedeckte, bei der Feldarbeit im oberen Südland zu Silber gebleicht worden war. Neben Sabul wirkte er schlank, jung und gesund. Beide Männer waren sich dieses Gegensatzes bewusst.
Nichts, was von Interesse wäre.
Keine Besprechung der Grundregeln?
Nein.
Jetzt war Sabuls Ton mürrisch, passte wieder ganz zu ihm.
Keine Briefe?
Nein.
Komisch.
Was soll daran komisch sein? Was hattest du erwartet? Eine Dozentur an der Yoyun-Universität? Den CON-Preis?
Ich hatte Kritiken und Erwiderungen erwartet. Zeit ist inzwischen ja genug vergangen.
Das sagte er im selben Moment, als Sabul sagte,
es ist noch nicht Zeit genug dafür vergangen.
Sie schwiegen.
Schließlich sagte Sabul, du musst einsehen, Scheweck, dass die bloße Überzeugung, Recht zu haben, noch nicht bewirkt, dass man tatsächlich Recht hat.
Du hast an diesem Buch hart gearbeitet, das weiß ich, und ich habe hart an der Redaktion gearbeitet, habe versucht klarzustellen, dass es nicht etwa eine unüberlegte Attacke auf die Sequenztheorie ist, sondern auch konstruktive Aspekte hat. Aber wenn andere Physiker keinen Wert in deiner Arbeit sehen, dann musst du einmal die Werte betrachten, die du in Händen hältst, und dich fragen, wo die Diskrepanz liegt. Wenn es anderen Leuten nichts bedeutet, wozu ist es dann überhaupt gut? Wo ist seine Funktion?
Ich bin Physiker und kein Funktionsanalytiker, erwiderte Scheweck gutmütig.
Jeder Odonia muss zugleich Funktionsanalytiker sein.
Du bist 30, nicht wahr?
In diesem Alter sollte ein Mensch nicht nur seine Zellularfunktionen, sondern auch seine Organfunktionen kennen, seine optimale Rolle im sozialen Organismus. Du hast darüber vielleicht nicht so intensiv nachzudenken brauchen wie die meisten anderen Menschen.
Nein. Seit ich 10 oder 12 Jahre alt war, wusste ich genau, welche Arbeit ich tun musste.
Das, was ein Junge gern tun möchte, ist nicht immer das, was die Gesellschaft von ihm erwartet.
Wie du eben sagtest, bin ich 30. Ein bisschen alt für einen Jungen.
Du hast dieses Alter aber in einer ungewöhnlich behüteten Umgebung erreicht. Zuerst das Regionalinstitut im unteren Nordland.
Und ein Aufforstungsprojekt und einige Landwirtschaftsprojekte und praktische Ausbildung und Blockausschüsse und freiwillige Noteinsätze seit der Dürre.
Also Kleggage in einem durchaus üblichen Umfang. Übrigens mache ich das gern, aber ich arbeite auch gern in der Physik. Worauf willst du eigentlich hinaus?
Als Sabul ihn, statt zu antworten, nur unter seinen schweren, öligen Brauen anfunkelte, fuhr Scheweck fort.
Du kannst es mir ruhig sagen. Denn auf dem Umweg über mein Sozialbewusstsein wirst du es bestimmt nicht schaffen.
Hältst du die Arbeit, die du hier geleistet hast, für funktionell?
Ja.
Je mehr organisiert wird, desto zentraler der Organismus. Zentralität hier im Sinne der realen Funktion.
Thomas' Definition.
Und da die Temporalphysik versucht, alles dem menschlichen Verstand Zugängliche zu organisieren, ist sie dem Begriff nach eine zentral funktionelle Betätigung.
Aber sie macht die Menschen nicht satt.
Ich habe 6 Dekaden damit verbracht, dazu beizutragen. Und wenn man mich noch einmal ruft, werde ich wieder hinausgehen. Bis dahin bleibe ich bei meinem Beruf. Sobald es auf dem Gebiet der Physik Arbeit gibt, beanspruche ich das Recht, sie zu tun.
Du musst dir endlich einmal vor Augen führen, dass es zurzeit auf dem Gebiet der Physik keine Arbeit gibt. Jedenfalls nicht die Art Physik, die du betreibst. Wir müssen dringend umschalten auf das, was wirklich praktikabel ist.
Sabul rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Er war eindeutig nervös und verärgert.
Wir mussten 5 Leute für Versetzung freigeben. Du gehörst leider auch dazu.
So, jetzt weißt du's.
Genau wie ich's mir gedacht habe, antwortete Scheweck, obwohl er sich bis zu diesem Augenblick nicht darüber klar gewesen war, dass Sabul ihn tatsächlich aus dem Institut hinauswerfen würde. Sobald er es jedoch aus Sabuls eigenem Mund hörte, kam ihm die Nachricht gar nicht so neu vor. Und außerdem würde er Sabul nicht die Genugtuung bieten und sich seine Erschütterung anmerken lassen.
Es sprachen eigentlich verschiedene Dinge gegen dich. Erstens der abstruse, irrelevante Charakter der Forschung, die du in den letzten Jahren betrieben hast, und dann ein möglicherweise nicht hundertprozentig gerechtfertigtes, immerhin aber bei vielen Studenten und Lehrern des Instituts vorherrschendes Gefühl, dass sowohl deine Lehren als auch dein Verhalten eine gewisse Unzufriedenheit, eine Andeutung von Privatismus, von Non-Altruismus widerspiegeln. Dies wurde in einer der Versammlungen offen gesagt. Ich habe natürlich für dich gesprochen, doch ich bin sicher nur einsündig unter vielen. Seit wann ist Altruismus für Odonia eine Tugend? Fragte Scheweck. Na, lass nur. Ich weiß schon, was du meinst. Er stand auf. Er konnte nicht mehr sitzen bleiben, davon abgesehen aber blieb er beherrscht und sprach vollkommen natürlich. Ich nehme an, dass du mich nicht für einen anderen Lehrauftrag vorgeschlagen hast. Was hätte das für einen Sinn gehabt? Sabuls Rechtfertigung klang beinahe wie Geheul. Jetzt nimmt doch niemand neue Lehrer. Lehrer und Studenten arbeiten Schulter an Schulter überall auf unserem Planeten im Noteinsatz gegen den Hunger. Natürlich wird diese Krise nicht ewig dauern. In einem Jahr oder so werden wir voll Stolz zurückblicken, voll Stolz auf die Opfer, die wir gebracht haben, auf das, was wir erduldet und geleistet haben, auf die Arbeit, die wir getan haben, gemeinsam, einer neben dem anderen, eine fest verschworene Gesellschaft. Vorläufig aber, Scheweck stand sehr aufrecht da, entspannt, ruhig und blickte durch das kleine, verkratzte Fenster in den klaren Himmel hinauf. Am liebsten hätte er Sabul endgültig zur Hölle geschickt. Doch es war ein ganz anderer, viel tieferer, wurzelnder Impuls, den er schließlich in Worte fasste. Eigentlich, sagte er, hast du ja recht. Damit nickte er Sabul zu und ging. Er nahm einen Omnibus in die Stadt. Er fühlte sich immer noch von einem Impuls getrieben, folgte einem vorbestimmten Schema, wollte es endlich hinter sich bringen, zur Ruhe kommen. Er ging zur Zentrale des Büros der Arbeitsteilung, um eine Versetzung in die Kommune zu beantragen, in der Takwa jetzt arbeitete. Die Abteil nahm mit ihren Computern und ihren ungeheuren Koordinierungsaufgaben einen ganzen Platz ein. Ihre Gebäude waren schön, nach Anaresti-Maßstäben sogar imponierend, mit angenehmen, schlichten Umrissen. Das Zentralbüro im Innern war ein hochgewölbter, scheunenartiger Raum, voller Menschen und Geschäftigkeit, die Wände mit Bekanntmachungen und Anweisungen für Leute bedeckt, die nicht wussten, welche Stelle oder Abteilung für ihre jeweiligen Anliegen zuständig war. Während Scheweck in der Schlange wartete, lauschte er den Gesprächen der Leute vor ihm, vor allem dem eines 16-jährigen Jungen und eines 60-jährigen Mannes. Der Junge hatte sich freiwillig für den Noteinsatz gegen den Hunger gemeldet. Er war voll edler, idealistischer Gefühle, schwelgte in Brüderlichkeit, Abenteuerlust und Hoffnung. Er freute sich endlich, seine Heimatstadt zu verlassen, die Kindheit hinter sich lassen zu können. Er plapperte drauf los wie ein Kind, mit einer Stimme, die sich an ihre tiefere Tonlage noch nicht ganz gewöhnt hatte. Freiheit, Freiheit, tönte es ständig durch seinen aufgeregten Wortschwall, durch jede Silbe. Die Stimme des alten Mannes rollte und grollte dazu, freundlich spöttelnd, aber nicht drohend, nur warnend. Freiheit, die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und irgendetwas zu tun, diese Freiheit war es, was der Alte an dem Jungen lobte und schätzte, trotz seines Spottes für die Überheblichkeit des Jungen. Scheweck hörte den beiden mit Vergnügen zu. Sie waren eine willkommene Abwechslung in der Reihe der Absurditäten an diesem Morgen. Sobald Scheweck erklärte, wohin er versetzt werden wollte, legte die Angestellte ihre Miene in bekümmerte Falten und holte einen Atlas hervor, den sie zwischen sich und Scheweck auf den Tisch legte und aufschlug. »Sieh her«, sagte sie, eine kleine, hässliche Frau mit fast waagerecht vorstehenden Zähnen. Ihre Hände auf den farbigen Seiten des Atlanten waren weich und geschickt. »Das ist Rolni, siehst du? Diese Halbinsel, die in das Nordthemaenische Meer hineinragt. Nichts weiter als eine riesige Sanddüne. Dort gibt es gar nichts, außer den Meereslaboratorien ganz am Ende. Und die Küste besteht nur aus Sumpf und Salzmarsch bis ganz hier herum nach Harmonie. 1000 Kilometer. Und im Westen liegt das Küstenödland. Weiter heran an Rolni als bis in irgendeine Bergstadt wirst du nicht kommen. Aber dort brauchen sie keinen Noteinsatz. Sie können sich immer noch selbst versorgen.« »Natürlich könntest du trotzdem hingehen«, fügte sie in etwas verändertem Tonfall hinzu. »Das ist zu weit von Rolni entfernt«, erklärte er mit einem Blick auf die Landkarte, auf der er in den Bergen von Nordost die kleine, einsam gelegene Stadt entdeckte, in der Takwa aufgewachsen war, Angertal. Brauchen Sie im Meereslabor denn nicht vielleicht einen Hausmeister, einen Statistiker oder wenigstens jemanden, der die Fische füttert? Ich werde nachsehen. Die Mensch-Computer-Registratur der Abteil arbeitete mit bewundernswerter Effizienz. Die Sekretärin brauchte nicht einmal 5 Minuten, um die gewünschten Informationen zu beschaffen. Und das bei diesem ständigen, ungeheuren Input und Output von Informationen über jede Arbeit, die geleistet, über jede Position, die besetzt, über jeden Arbeiter, der gebraucht wurde, sowie über die Prioritätsstufe all dieser Fakten in der allgemeinen Volkswirtschaft der gesamten anarchistischen Gesellschaft. Eine Noteinsatzstelle ist gerade besetzt worden. Das ist die Partnerin, nicht wahr? Jetzt haben Sie ausreichend Personal, 4 Techniker und einen erfahrenen Wadenfischer. Scherweck stützte die Ellbogen auf den Tisch und senkte den Kopf, den er sich nachdenklich kratzte. Eine Geste der Verwirrung und Resignation, kaschiert durch angebliche Verlegenheit. Tja, meinte er, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Hör mal, Bruder, wie lange soll dieser Einsatz der Partnerin denn dauern? Unbestimmte Zeit. Aber ist doch ein Hungersnoteinsatz, nicht wahr? Und es kann doch nicht ewig so weitergehen, bestimmt nicht. Im Winter wird es sicher regnen. Er blickte auf in das ernste, mitfühlende, besorgte Gesicht der Schwester. Er lächelte ein wenig, denn ihr Versuch, in ihm Hoffnung zu wecken, durfte nicht ohne Reaktion bleiben. Ihr werdet schon wieder zusammenkommen. Bis dahin? Ja, bis dahin, sagte er. Sie wartete auf seine Entscheidung. Er musste einen Entschluss fassen, und die Möglichkeiten waren zahllos. Er konnte in Abenai bleiben und Physikvorlesungen organisieren, wenn er freiwillige Studenten fand. Er konnte auf die Halbinsel Rolni gehen und ohne einen ihm zugeteilten Platz in der Forschungsstation mit Takwa zusammenleben. Er konnte irgendwo leben und gar nichts tun, nur 2x pro Tag aufstehen und zum Essen ins nächstgelegene Refektorium gehen. Er konnte tun, was immer er wollte. Die identische Bedeutung der Begriffe Arbeit und Spiel auf Bravik besaß natürlich eine starke ethische Intention. Odo hatte die Gefahr erkannt, dass aus der Verwendung des Ausdrucks Arbeit in ihrem analogischen System ein starrer Moralismus entstehen könnte. Die Zellen müssen zusammenarbeiten, die optimale Arbeit des Organismus, die von jedem Element geleistete Arbeit und so weiter, Kooperation und Funktion, die wichtigsten Konzepte der Analogie, schlossen beide die Arbeit ein. Der Beweis für den erfolgreichen Verlauf eines Experiments, ob 20 Reagenzgläser in einem Labor oder 20 Millionen Menschen auf dem Mond, besteht in der Beantwortung der Frage, arbeitet es richtig? Odo hatte die moralische Falle erkannt. Ein Heiliger hat immer Zeit, hatte sie wahrscheinlich etwas wehmütig gesagt. Der Angehörige einer Sozialgemeinschaft trifft seine Wahl jedoch nie allein. Na ja, antwortete Scherweck, ich bin gerade von einem Hungersnoteinsatz zurückgekommen. Gibt es sonst noch dringende Aufträge? Die Sekretärin warf ihm den überlegenen Blick einer älteren Schwester zu, ungläubig, aber nachsichtig. In diesem Raum liegen im Augenblick ungefähr 700 dringende Anfragen, erklärte sie. Such dir eine aus. Gibt es irgendwas in Mathematik? Es sind fast ausschließlich Landwirtschafts- und Facharbeitereinsätze. Verstehst du was vom Ingenieurwesen? Nicht viel. Tja, dann gibt es noch Arbeitskoordination. Du musst gut mit Zahlen umgehen können. Wie wär's damit? Von mir aus. Das ist unten in Südwest, in der Staubwüste. Ich bin schon mal in der Staubwüste gewesen. Außerdem, wie du schon sagtest, eines Tages wird es bestimmt regnen. Sie nickte lächelnd und tippte auf seine Abteilkarte. Von Abenai, Nordwest, Zentralinstitut Wissenschaften, nach Ellbogen, Südwest, Arbeitskoordination Phosphatmühle 1, Noteinsatz 5, 1, 3, 165, unbestimmt.